Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Was hat sich die FIA denn da schon wieder gedacht? Mega Chaos um das Fernando Alonso-Podium, ein Safety-Car, was gar nicht nötig war. Ja, mal wieder Chaos bei der Formel 1 durch die Rennleitung verursacht. Wir sprechen darüber mit unserer Formel 1-Expertin Bianca Galoff und mit unserem Formel 1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, Bianca, erst hat ja Fernando Alonso eine 5-Sekunden-Strafe für eine falsche Platzierung in der Startbox bekommen. Dann hat er eine 10-Sekunden-Strafe dafür bekommen, dass sie erst einmal scheinbar irregulär ausgeführt wurde, weil sie am Auto gearbeitet haben. Ja, und jetzt wurde die Strafe wieder weggenommen. Was ist denn da los?
Ja, typisches FIA-Chaos oder FIA-Formel-1-Chaos, würde ich mal sagen. Was ist passiert? Heute Nacht um 1.02 Uhr, Zeit in Saudi-Arabien, hat Fernando Alonso sein 100. Podium dann doch zurückbekommen. Und zwar, weil Aston Martin nachweisen konnte, dass es offenbar gar keine Absprache gab, dass nicht am Auto, oder am Auto darf natürlich nicht gearbeitet werden, während eine Strafe abgesessen wird, aber dass das Auto nicht berührt werden durfte. Und das war ja das Problem. Die Mechaniker hatten den Wagenheber schon angesetzt. Sie hatten das Auto nicht angehoben, aber der Wagenheber war praktisch unterhalb des Chassis schon runtergeschoben worden. Das war die Begründung gestern, eine Runde vor Schluss oder beziehungsweise dann nach der Podiumszeremonie, dass Alonso die 10-Sekunden Zeitstrafe bekommt und damit sein Podium verliert. Jetzt wurde festgestellt, doch alles ganz anders. Man darf das Auto offenbar berühren oder anders gesagt, es gibt keine Regel, wonach man das Auto nicht berühren darf. Und damit ist er nun dann doch Dritter.
Ja, Ralf, wie ordnest du das ein, was die FIA da sich mal wieder erlaubt hat? Also 2021er Saisonfinale hatten wir ja dann der Traktor wieder auf der Strecke in Japan. Man wusste nicht, ob Verstappen Weltmeister war, nur da ein paar Sachen zu erwähnen. Jetzt das nächste Fiasko.
Ja, Fiasko International Automobil, würde ich mal sagen. Aber du hast schon die falsche Frage gestellt. Ich meine, was hat sich die FIA dabei gedacht? Haben die sich wirklich was dabei gedacht? Denken heißt ja, man hat was zwischen den Ohren. Ich glaube, die waren alle überfordert. Und ich will ja jetzt aber kein großes Fass aufmachen. Wir haben ein Podium gehabt mit Alonso. Wir haben danach irgendwie Alonsos dritten Platz wieder weggenommen gesehen. Jetzt hat er ihn wieder. Wenn Funktionäre auf Hightech-Ingenieure treffen, dann kann es ab und zu mal Chaos geben. Wir haben ein Regelwerk, das kapiert keiner so richtig. Es sind viel zu viele Regeln. Das hat was von Überregulation zu tun. Eigentlich hier, das sollte man einfach vereinfachen. Einfach einfache Regeln sagen, mein Gott, Auto berühren oder nicht, was soll das? Wenn es nicht Formel 1 wäre, sondern die Regel wäre, wann darf ich einen Teppich saugen, würde ich mal sagen, der Staubsauger darf auf dem Teppich stehen, aber wenn er noch nicht angemacht ist, dann zählt das noch nicht als Arbeiten. Ich würde das einfach mal so logisch verarbeiten. Also wie gesagt, ich bin froh, dass es so ausging. Also was dazwischen jetzt im endgültigen Drittplatz von Alonso und der Podiumszeremonie passiert, das sollten wir mal locker einfach wegschieben, in den virtuellen Papierkorb schieben und löschen.
Darf ich dazu gleich mal was sagen, Ralf? Du sagst ja, die Regeln sollten einfach formuliert werden. Diese Regel ist eigentlich einfach formuliert, denn da steht drin, dass am Auto so lange nicht gearbeitet werden darf, wie halt die Strafe abgesessen wird. Nun war es aber offenbar so, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die dieses sportliche Reglement betreut, verändert, wo darüber diskutiert wird und wo eventuell mal darüber geredet wurde, ist denn eine Berührung schon ein Arbeiten am Auto? Und offenbar hatten einige Teams das so abgespeichert, dass tatsächlich eine Berührung als Arbeiten am Auto gilt. Und hatten dann während des Rennens Sich bei der FIA beschwert, dass Aston Martin das Auto berührt und damit am Auto gearbeitet hat. Und so ist das ganze Chaos überhaupt erst entstanden.
Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/Formel1Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Regel ist eigentlich einfach formuliert, aber die Gegner waren der Meinung, dass sie doch irgendwie versuchen müssen, Aston Martin diesen dritten Platz wegzunehmen, haben das dann über diese Argumentation, über Berühren und Arbeiten versucht hinzukriegen. Was mich ein bisschen schockiert hat, ist, dass die FIA halt, beziehungsweise die Stewards, aber eben auch die Rennleitung, die das ja weiterleiten muss an die Stewards, dass sie darauf reingefallen ist. Weil wenn es nirgendwo steht, dass es diese Vereinbarung, dieses angebliche Gentleman's Agreement dazu gibt, ja, dann kann man darauf auch keine Strafe aussprechen. Und da hatte meiner Meinung nach Aston Martin dann leichtes Spiel, indem sie sagen konnten, es gab 7 Präzedenzfälle in der Vergangenheit, wo auch keine Strafe ausgesprochen wurde. Und eben offenbar ist das noch nicht mal schriftlich festgehalten worden, dass ein Berühren eben schon als Arbeiten zu verstehen ist. Also insofern ein bisschen eine peinliche Posse von der FIA, peinliche Posse auch von dem gegnerischen Team, von dem wir nicht wissen, wer es war, aber was eben Aston Martin angeschwärzt hat. Und die Arbeitsgruppe, die tagt tatsächlich sogar in dieser Woche und die sollten sich jetzt mal ganz genau überlegen, ob sie die Regel so lassen, wie sie ist. Oder ob sie dann eben reinschreiben, berühren, ist arbeiten und ist eine Strafe. Aber so wie es jetzt ist, hat Aston Martin alles richtig gemacht.
Ja, die Feldinswerbung von Rudi Assauer nochmal zeigen. Du darfst angucken, aber nicht anfassen. Allein, dass wir jetzt 10 Minuten mit so einem Bullshit uns beschäftigen müssen, zeigt ja, wo das Problem schon liegt. Die Formel 1 hat keine anderen Geschichten, als darf man ein Auto berühren oder nicht. Oh Gott, kriege ich die Krise. Das zeigt doch schon das ganze Dilemma, dass wir allein ein Video 10 Minuten machen wegen dem Scheiß.
Ja, und auch die ganze Überregulierung, denn es ging ja erst los, damit das Alonso nicht genau in seiner Gridbox stand. Also mit den linken Reifen stand er über dem weißen Streifen der Gridbox vor. Also ich kann mich an Zeiten in der Formel 1 erinnern, wo das eben ja keine Strafe oder nicht verboten war. Das ist tatsächlich erst seit diesem Jahr so. Erst seit diesem Jahr steht es im sportlichen Reglement. Und wer ist offenbar schuld? Sebastian Vettel. Der hat das nämlich damals bei Ferrari mal gemacht und wollte sich da einen kleinen Vorteil mit erschummeln, obwohl es ja gar nicht erschummelt war. Und nun ist das eben verboten, aber eben auch wieder zu viele Regeln, zu viel Eingriff dadurch ja in die Rennen. Esteban Ocon, der hat das ja in Bahrain schon zu spüren gekriegt. Übrigens die gleiche Strafenabfolge wie Fernando Alonso. Alpine jetzt im Nachhinein sind die dumm, weil die eben nicht protestiert haben, keinen Einspruch eingelegt haben. Ja, aber wir würden doch lieber über sportliche Dinge diskutieren, als darüber, dass dem rechtmäßigen Drittplatzierten der Pokal erst weggenommen wurde und er ihn dann wiedergekriegt hat.
Bevor unsere Leute abschalten, lass uns das Thema wechseln. Ich würde nämlich jetzt abschalten.
Ja, also ich verstehe halt auch nicht, wieso man da nicht einfach ins Reglement schreibt, man darf das Auto einfach nicht anfassen, dann hätten wir diese ganze Diskussion gar nicht gehabt. Aber gut, man macht es halt gerne komplizierter bei der FIA. Dann kommen wir trotzdem mal. Ja, wir bleiben beim Sport, oder kommen wir zum Sportlichen, aber es geht mit dem Thema Fiasko weiter bei Ferrari. Ja, Renningenieur Xavi hat da Charles Leclerc viel zu spät informiert, dass er mal ein bisschen auf die Tube drücken soll, um Hamilton überholen zu können. Ja, Bianca, was war da los?
Ja, es war die Safety-Car-Phase. In der Safety-Car-Phase ist Lewis Hamilton dann ja an die Box gekommen. Charles Leclerc war ja vorher schon an der Box. Und in den einzelnen Sektoren muss man sich ja an eine gewisse Delta-Zeit halten. Man darf eben nicht zu schnell hinter dem Safety-Car fahren. Aber wenn man innerhalb eines Sektors mal sehr, sehr langsam fährt und dann mal ein kleines bisschen schneller, dann ist das durchaus erlaubt. Und wenn man Charles Leclerc jetzt rechtzeitig gesagt hätte, fahr mal ein bisschen schneller nach der Safety-Car-Linie, weil der Hamilton, der kommt da gerade aus der Box und du willst natürlich vor ihm landen, dann hätte Leclerc ein klein wenig mehr auf die Tube gedrückt. Alles innerhalb der Regel. Aber er hätte halt schneller fahren können. Das Problem war, dass ihm sein Renningenieur das erst dann gesagt hat, als Lewis Hamilton schon vor ihm aus der Box gekommen ist. Und da hat sich der gute Charles natürlich zu Recht aufgeregt drüber. Und der Renningenieur hat dann erst gesagt, verstanden. Und dann hat Charles nochmal gesagt, ja, nein, aber im Ernst, Mann, das kann doch alles so nicht sein. Und das steht halt wieder mal, ja, so ein bisschen stellvertretend für dieses Ferrari-Chaos, was ja offenbar immer noch da ist. Sowas darf denen halt einfach nicht passieren. Sie hatten Pech, dass Leclerc zu früh in die Box gekommen ist und dann natürlich nicht vom Safety Car profitieren konnte. Ja, da können sie nichts für. Aber solche Kleinigkeiten, die müssen einfach stimmen, wenn sie, naja, wenn sie besser sein wollen als Rang 4 in der Konstrukteurswertung.
Völlig wurscht, ob wir jetzt über so kleine Fehler reden, die ein Ingenieur machte, der viel zu spät Leclerc was sagt. Das Entscheidende ist, dass Ferrari einfach es geschafft hat, aus einem guten Auto ein mittelmäßiges zu machen. Ich weiß nicht, was da los ist. Wenn die jetzt besser in der Boxengasse gewesen wären oder besser in der Strategie, hätte das auch nicht viel geändert. Das Hauptproblem ist, sie sind einfach zu langsam. Punkt, Ende aus. Wir können jetzt über Millimeter reden. Ein Hund, der vielleicht aus Versehen mal gegen das Hinterrad gepinkelt hat und deshalb Vibrationen kommen. Lassen wir uns die Sache einfach mal an. Der Ferrari ist im Moment vom Speed her im Rennen. Einfach nur vierte Kraft und das kann ich nicht verstehen, wie sie das hingekriegt haben.
Ja, Ralf, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber am Ende ist es natürlich so, wenn sie dann trotzdem auch wieder so eine kleine Boxenpanne haben, wo die ganze Formel-1-Gemeinde oder Fangemeinde dann drüber lacht, das hilft Ferrari natürlich auch nicht, weil das erhöht nur wieder den Druck. Es ist wieder so ein kleines Puzzleteilchen, was einfach zeigt, dass Ferrari nicht da ist, wo sie
Ja,
sein.
aber es ist nicht das Hauptproblem.
Nein,
Es
natürlich ist es nicht das
ist ein
Hauptproblem.
bisschen italienische Folklore. Sie zündeln damit ich sag mal, diese Clown-Mentalität, die viele ihnen unterstellen. Aber es ist nicht das Hauptproblem. Und ich meine, sie haben ja auch den schnellsten Boxenstopp in Bahrain gemacht. Das heißt, man muss sie auch mal loben. Das kann ja auch funktionieren. Aber das Hauptproblem ist, dass sie das Auto einfach nicht gut genug weiterentwickelt haben. Die sind praktisch auf der Stelle stehen geblieben. Und dann kam ein Aston Martin mit so einer Red Bull-Kopie, hat sie überholt. Mercedes hat jetzt auch keinen guten Job gemacht, aber sie waren jetzt in Saudi-Arabien trotzdem schneller. So, und am Ende des Tages ist das italienische Heiligtum auf Platz 4 im Rennspiel zurückgefallen. Und das ist ihr Problem. Ihr Hauptproblem. Das andere ja, aber das ist völlig wurscht. Ihr Hauptproblem ist, das Auto ist nicht schnell genug. Und zwar im Rennen. Auf eine Runde geht's.
Dann sprechen wir mal über ein Team, bei dem es richtig rund läuft. Das ist Red Bull. Wenn man jetzt das Qualifying zumindest mal ausblendet, läuft es rund. Ja, Sergio Perez und Max Verstappen gestern Doppelsieg eingefahren, den zweiten in Serie nach dem Bahrain-Auftakt. Damals in anderer Reihenfolge, Verstappen vor Perez, jetzt Perez vor Verstappen. Und in der letzten Runde hat sich dann auch noch Verstappen die schnellste Runde geschnappt und kann somit auch die WM-Führung vor dem Mexikaner behaupten. Ja, aber das Vertrauen zwischen den beiden ist schon länger angeknackst, hatte Ralf gestern ja schon in unserer Analyse erwähnt. Bianca, ich frage mal dich, wie siehst du da gerade das Verhältnis Sergio Perez und Max Verstappen?
Ja, das Verhältnis Sergio Perez-Max Verstappen ist eigentlich seit Monaco letzten Jahres angeknackst. Da ist Max ja nach wie vor der Meinung, dass Perez im Qualifying sich mit Absicht gedreht hat, um zu verhindern, dass Max dann noch die Pole Position holen kann. Das vergisst der auch nicht. Er verdrängt vielleicht und lacht dann so ein bisschen darüber hinweg, aber er vergisst nicht. Das haben wir in Brasilien letztes Jahres schon gesehen, als Perez Verstappens Hilfe gebraucht hätte im Kampf um die Vize-WM. Da hat Verstappen ihn nicht vorbeigelassen mit genau der Begründung. Und am Ende ist es jetzt auch wieder so, Verstappen vergisst das nicht und gleichzeitig weiß Perez, dass Verstappen das nicht vergisst. Und naja, so ein bisschen misstrauisch ist der gute Checo dann gestern halt gewesen, als er in Führung lag und selbstverständlich Angst hatte, dass Verstappen von hinten dann aufholen kann. Und wenn man ihm dann sagt, dass er sich an eine gewisse vorgegebene Zeit halten soll, dann fragt er natürlich nach. Ja, das zeigt so ein bisschen die Spannungen, die intern herrschen, aber am Ende wird es meiner Meinung nach so ausgehen wie letztes Jahr. Jetzt hat Perez halt mal ein bisschen Glück gehabt, dass Verstappen im Qualifying das Problem hatte mit der Antriebswelle. Wenn Verstappen keine Probleme hat, dann hat Perez auch keine Chance gegen Verstappen. Der wird am Ende locker Weltmeister werden. Und was ich gestern bezeichnend fand, war die Szene im Aufwärmraum. Da stehen drei Stühle für den Sieger, für den Zweitplatzierten und den Drittplatzierten. Und wo hat sich Max Verstappen hingesetzt? Auf den des Siegers. Das ist der Platz, ja, den er für sich in Anspruch nimmt, da hat er sich ganz automatisch schon drauf gesetzt und so wird das auch dieses Jahr ausgehen. Und wenn Perez sich da nicht ein bisschen am Riemen reißt, Verstappen hat so viel Macht im Team, dann kann es auch durchaus passieren, dass da, naja, dass die Zukunft von Perez doch nicht ganz so sicher ist, wie er vielleicht glaubt.
Das hat unser Experte Ralf ja auch gestern schon angedeutet, dass du auch glaubst sogar, dass Perez vielleicht schon im nächsten Jahr nicht im Auto sitzen könnte. Warum kannst du dir das genau vorstellen? Und dann habe ich gleich noch die Frage, Ralf, wer wird es dann werden neben Verstappen 2024?
Warum? Weil, glaube ich, Max, das wertvollste Gut von Red Bull im Moment ist außer der Technikabteilung. Aber Verstappen ist halt der Superstar als Fahrer und strahlt über allem. Er ist auch saugut, muss man sagen. Ich denke, er ist der Beste im Moment. Und Perez kann nicht das Wasser reichen. Und wenn er, Max, der Meinung ist, dass Perez ein bisschen wie ein Pickel am Hintern für ihn ist, dann will er ihn einfach nicht mehr haben. Es ist ja völlig wurscht, wen er enteiert nächstes Jahr. Aber dann lieber einen wie De Vries oder so, ein Kumpel von ihm oder sogar ein Lando Norris, mit dem er sich gut versteht, mit dem er sogar sich Privatjets teilt, wenn sie mal durch die Gegend fliegen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Red Bull oder auch die Norris-Abteilung selbst zu Red Bull Kontakt aufnimmt, wenn das weiter so ein Desaster bei McLaren ist. Es könnte ja Performance-Klauseln geben, die dann das Team nicht erfüllt, was Norris betrifft. Also Norris neben Verstappen Red Bull könnte ich mir schon vorstellen.
Bianca, welche Namen fallen dir da ein?
Ja, würde ich Ralf jetzt einfach zustimmen. Wobei De Vries fällt mir im Moment da nicht ein, denn von De Vries bin ich ein bisschen enttäuscht. Der ist mit so vielen Vorschusslorbeeren in die Formel 1 gekommen und ist klar schlechter als Yuki Tsunoda, der jetzt ja auch nicht gerade als der mega, mega, mega Überflieger gilt. Also insofern, so schnell landet man nicht mit dieser Leistung im Red Bull. Da muss er schon noch ein bisschen mehr zeigen. Aber Lando Norris, warum nicht? Da wäre Max Verstappen wahrscheinlich nicht abgeneigt. Ganz so weit sind wir jetzt natürlich noch nicht. Also Perez hat jetzt gerade einen Sieg geholt. Klar, da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass in Zukunft alles wieder normal sein wird, Verstappen vorne wegfährt, Perez Zweiter wird, dann kann es natürlich auch sein, dass diese kleinen Spannungen, diese Missgunst oder wie ich auch immer das jetzt bezeichnen soll, die es gerade bei Red Bull an diesem Wochenende gab, dass die dann gar nicht so hochkochen und dass dann ja, Perez' Rolle jetzt auch nicht unbedingt in Frage gestellt wird, aber je mehr der sich natürlich oder je mehr der aufmuckt und je mehr er auch Ansprüche stellt, Weltmeister zu werden, die er am Ende aber vielleicht gar nicht erfüllen kann, ja, umso schwieriger wird es für ihn. Was heißt gar nicht erfüllen kann? In diesem Fall war es ja auch so, dass Perez halt Angst hatte, dass Verstappen von hinten ihn dann doch einholen könnte. Und deswegen war ihm das natürlich sehr, sehr lieb, dass es da die Ansage gab von Red Bull, mehr oder weniger Positionen zu halten beziehungsweise sich an Zielzeiten zu halten, weil damit hat er seinen Sieg natürlich gesichert. Aber in dem Moment, wo Verstappen da nicht drauf hört, so wie dann zum Beispiel in der letzten Runde, als er noch die schnellste Rennrunde in den Asphalt gebrannt hat, ist es natürlich klar, dass Perez da das argwöhnisch dann beäugt und auch wahrscheinlich ein kleines bisschen Muffensausen bekommt.
Naja, und was Verstappens Wert im Team betrifft oder seine Ausstrahlung oder seinen Einfluss, ich meine, es ist ja schon fast eine Kapitulation, das Erklärung, wenn Helmut Marko, absoluter Verstappen-Fan, sagt, ja, wir können ihn nicht kontrollieren. Ich meine, wo sind wir hier? Ein Team kann sehr wohl einen Fahrer kontrollieren. Es gibt Verträge und sagen, du machst es das, was wir wollen. Aber wenn er sagt, wir können ihn nicht kontrollieren, ist das so wie eine Absolution. Naja, der kann eh machen, was er will.
Dann sprechen wir jetzt mal über Nico Hülkenberg. Gestern 12. geworden. In der ersten Rennhälfte war noch schneller als Kevin Magnussen. In der zweiten Rennhälfte hat sich das alles ein bisschen gedreht nach dem Boxenstopp. Da konnte Magnussen dann um Platz 10 kämpfen gegen Yuki Tsunoda, war auch erfolgreich, hat er den Punkt mitgenommen. Und bei Hülkenberg ist so ein bisschen das Tempo rausgegangen, sage ich mal. Ralf, wie hast du denn das Rennen gestern gesehen, dieses Duell da zwischen Magnussen und Hülkenberg?
Naja, dass auf einer Runde Nico stärker ist als Magnussen, aber im Rennen drin halt noch nicht. Und dass Magnussen halt viel besser ist und viel näher dran als Hülkenberg, als viele vielleicht das gehofft haben. Das heißt aber nicht, dass Nico einen schlechten Job macht. Nein, ihm fehlt halt diese Rennerfahrung mit dem Haas. Und die muss er sich jetzt aneignen. Da geht es auch um Nuancen manchmal. Wie stelle ich eine Bremse ein? Wie bringe ich die Reifen auf Temperatur? Wie halte ich die Reifen am Leben? Das ist alles nicht so einfach. Das kann auch jemand, der jetzt so viel Grand Prix-Schlachten schon geschlagen hat wie ein Hülki, nicht einfach mit dem neuen Auto so abrufen. Er macht einen super Job. Es sind viele beeindruckt vom Speed her, wie er schon gegen Magnussen aussieht. Aber Magnussen ist jetzt auch kein Nasenbohrer, das hat man letztes Jahr gesehen. Also mich hat das jetzt nicht total überrascht, dass jetzt Magnussen einen Punkt eingefahren hat und Hülkenberg nicht. Also ich würde das jetzt auch nicht so als Enttäuschung sehen, sondern als Lernprozess.
Er war 3 Jahre raus aus der Formel 1, war auch raus, als die neuen Reifen kamen. Er wird sich da jetzt erstmal mit anfreunden müssen, wie geht man mit den Reifen eben im Rennen um. Deswegen saß er ja bei Ferrari auch schon im Simulator. Ferrari deshalb, weil Haas ja mit Ferrari auch eng zusammenarbeitet. Naja, und da muss er jetzt eben die kleinen Tricks und Kniffe noch rausfinden. Und ja, wenn er das dann gemacht hat, dann wird er auch im Rennen vor Magnussen durchaus landen. Das hat er im Qualifying jetzt ja schon gezeigt. Das heißt, der Speed, der stimmt bei Hülkenberg nach wie vor. Und wie Ralf schon sagte, ein totaler Nasenbohrer ist der Magnussen jetzt ja auch nicht. Hat man ja auch im letzten Jahr gesehen, als auch er nach seiner Pause zurückkam und ja, sofort auf Tempo war und ja eben auch Mick Schumacher dann erstmal eine schwere Zeit beschert hat.
Mick Schumacher hatte in der zweiten Saisonhälfte oft Magnussen zumindest im Rennen im Griff. Also je länger jetzt der Hülkenberg sich erstmal schwer tut, desto besser sieht Schumacher aus, ne, Bianca?
Ja, das kann man so sagen. Man konnte natürlich im ersten Rennen im Qualifying schon sagen oder auch sagen, ganz schlecht für Mick Schumacher, dass Hülki da so viel schneller war als Kevin Magnussen. Das relativiert sich jetzt natürlich insbesondere im Rennen so ein bisschen und zeigt auch, dass Mick eben gar nicht so einen schlechten Job gemacht hat im letzten Jahr. Also in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres natürlich, ne?
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir da in Zukunft da mal ein Urteil fällen können. Das ist jetzt aber auf jeden Fall noch viel zu früh. Ja, dann sprechen wir doch noch mal auf jeden Fall über McLaren. Da ist richtig der Wurm drin, also meilenweit von den Punkten entfernt. Auch da strategisch lief das gestern wieder nicht gut. Piastri musste früh den Flügel wechseln aufgrund eines Schadens, aber blieb am Ende vor Lando Norris. Klar, die sind da hinten rum nur um die goldene Ananas gefahren oder um die orangene Papaya, wenn wir bei der Teamfarbe bleiben wollen. Ja, aber Piastri hat Norris geschlagen. Es ist Ricciardo nicht allzu oft gelungen. Wie hast du das gesehen, Bianca?
Ja, starke Leistung von Piastri. Schon im Qualifying war er ja schneller als Norris, der da einen Fehler gemacht hat. Aber grundsätzlich war Piastri im Qualifying ja mega, dafür, dass der McLaren jetzt nicht gerade unbedingt das allerbeste Auto ist, um das mal so zu formulieren. Und dass er da auch gegen Norris so im Rennen dagegen hält. Alle Achtung, da hat er jetzt gestern den Vorschusslorbeeren, die er ja gekriegt hat, alle Ehre gemacht und gezeigt, dass. Ja, dass aus ihm tatsächlich mal ein ganz großer werden kann. Aber das muss er jetzt natürlich mehrfach beweisen, also nicht nur einmal. Und Norris, der hat einfach ein schlechtes Wochenende gehabt. Den würde ich jetzt auch nicht sofort abschreiben. Aber ja, Piastri lässt mit solchen Aktionen und solchen Ergebnissen natürlich aufhorchen.
Ja, gab da ja auch schon vor dem Rennen Wochenende Gerüchte, dass McLaren, dass Norris sich schon ein bisschen umschaut. Er hat es zwar stark dementiert, aber natürlich, es ist ja realistisch, dass er sich zumindest mal Gedanken macht, wenn man am Ende des Feldes fährt und als einer der ja, besten Piloten des Feldes eigentlich zählt. Ralf, du hast ja schon gesagt, du kannst dir Norris bei Red Bull ganz gut vorstellen. Was stehen ihm noch für Optionen zur Verfügung am Ende des Jahres, wenn es da bei McLaren so schlecht weitergeht?
Ja, fangen wir mal so an. Die Problematik bei dieser Fahrerpaarung ist halt, und das hat man jetzt im Zootrennen auch gesehen, es kann nur Verlierer geben. Beide haben dieses Wunderkind-Image, Norris jetzt schon länger, Piastri jetzt in seiner ersten Saison, aber zwei Wunderkinder werden bei dem Duell nicht übrig bleiben. Das heißt, einer wird eingenordet und der andere wird vielleicht dieses Wunderkind-Status behalten und die Formel 1 ist halt brutal und gnadenlos. Und wenn Norris jetzt gegen Piastri, ich sage es mal ganz einfach formuliert, das Duell verliert, dann weiß ich nicht, ob auch Red Bull noch viel Interesse an ihm hat, weil er dann ja, so denkt die Formel 1, anscheinend überbewertet worden ist. So weit sind wir nicht. Ich glaube, dass beide wirklich sehr gut sind. Aber das ist ja das Brutale an diesem Duell. Das muss man so sagen. Da kann es keine Gewinner geben. Um Piastris Leistung richtig bewerten zu können, hätte man beide jetzt auf der gleichen Strategie sehen müssen. Aber Piastri ist mit anderen Reifen am Ende des Rennens mit den härteren gefahren und Norris mit den weicheren. Also ich weiß nicht, wie das Auto dann in diesem Moment war. Also Piastri war dann stärker, waren das die Reifen? Wollte er die Reifen haben? Das muss man alles jetzt eruieren. Fest steht, es war Piastris Wochenende und das Wochenende Bahrain war das von Norris. Und jetzt muss man gucken, wie das weitergeht.
Ja, wie das weitergeht, wissen wir auf mit dem Österreich Grand Prix auf jeden Fall. Das könnten wir jetzt auch noch mitteilen, das ist schon wieder ein bisschen älter, aber bis 2027 bleibt der Red Bull Ring Teil der Formel 1. Ja, das sind ja schon mal gute Aussichten jetzt nach dem Tod von Didi Mateschitz, dass Red Bull sich da gut positioniert in Sachen Motorsport und dabei bleibt. Oliver Minzlaff war jetzt auch in Saudi-Arabien dabei. Da gab es so ein paar kleinere Scharmützel mit Helmut Marko. Ralf, du bist ja mit Marko sehr gut vernetzt. Bring uns da doch mal ein bisschen auf den Stand, was da gerade die Sache ist zwischen Minzlaff und Marko.
Ja, man darf nicht vergessen, Mateschitz war ja nicht nur der Chef von Helmut Marko, das waren ja Weggefährten über fast Jahrhunderte, will ich sagen. Ich weiß, dass Mateschitz zum Beispiel als junger Kerl ein Autogramm von Jochen Rindt sich geholt hat, dass er dann bis heute auf irgendeinem, das Autogramm hat einen Ehrenplatz auf irgendeinem Platz in seinem Haus. Und das war halt der Kumpel auch von Helmut Marko. Das zeigt ja, wie die zusammen geworden sind. Und das ist halt mehr eine Bruder im Geiste Verbindung gewesen, eine Freundschaft. Und jetzt kommt der Minzlaff daher und dann soll der Marko einfach den Schalter umdrehen und sagen: Okay, Mateschitz ist weg. Jetzt werde ich das gleiche Verhältnis zu dem haben. Das geht nicht. Das funktioniert psychologisch nicht, menschlich nicht und das ist einfach so. Und dass Marko jetzt ein bisschen zynisch war und sarkastisch und ihn an das Manchester-Debakel von Red Bull Leipzig erinnert hat. Und Minzlaff ist ein Fußballmensch, das muss man jetzt erstmal sagen. So ist er bekannt geworden. Damit will Marco natürlich auch sagen: Hör mal, aus deinem Bereich kommt nichts. Ihr habt ganz Deutschland blamiert. Wir sind hier die Weltmeister werden. Also halt dich jetzt mal zurück und hör auf die den Weg gegangen sind und wissen warum. Das war so zwischen den Zeilen zu merken. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er das gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das gut geht auf Dauer. Ich kenne den Minzlaff zu wenig, ob der jetzt so ein Typ ist, der nicht vergisst. Also ich weiß nicht, ob er so eitel ist und so Sprüche persönlich nimmt und dann die Sprüche dazu führen, dass eigentlich er das Persönliche über die Sache stellt. Dann würde ich sagen, werden Marco und Minzlaff keine Freunde mehr. Oder noch mehr, dann muss einer gehen und in der momentanen Machtposition bei Red Bull ist ja klar, wer dann gehen muss. Das ist halt einfach so. Das will ich jetzt beobachten. Aber Helmut Marko lässt sich halt nichts sagen und er ist dann auch ein Typ, der in der Öffentlichkeit genau diese Sätze mal loslässt, um zu zeigen: Ich bin hier nicht einer, der die Hände an die Hosen hat, legt nur, weil ein neuer Chef kommt. Ich denke, das ist so ein bisschen die Basis des Ganzen und das muss man jetzt weiter beobachten.
Bianca, wie siehst du da jetzt mit einem ja vom Fußball kommenden Red Bull-Chef die Zukunft von den beiden Teams Red Bull und AlphaTauri? Wie siehst du da die langfristige Zukunft?
Naja, dass er sich zum Motorsport bekennt, das hast du eben ja schon gesagt, das zeigt oder sieht man allein daran, dass der Vertrag mit Österreich, also mit dem Rennen in Spielberg, verlängert worden ist. Also das heißt, für ihn ist der Motorsport schon wichtig. Aber andererseits gab es dann ja auch Gerüchte, dass er durchaus über einen AlphaTauri-Verkauf nachdenkt. Und wo Rauch ist, ist auch Feuer. Selbst wenn Franz Tost das dementiert hat, dann wird es schon so sein, dass auch gerade bei den Ergebnissen, die AlphaTauri im Moment abliefert, dass ein Minzlaff da genau drüber nachdenkt, wie viel ist dieses Team wert, beziehungsweise ist es wirklich nötig, dass wir zwei Teams in der Formel 1 haben. Und damit attackiert er natürlich auch ein Konstrukt, was Helmut Marko so mit aufgebaut hat. Und logisch, dass Helmut Marko das nicht gefällt, dass der sich dagegen stellt, dass er dann so mit kleinen Spitzen, kleinen zynischen Spitzen vielleicht auch mal ja zeigen will: Halt dich mal aus unserem Metier raus, wir wissen besser, wofür wir auch AlphaTauri brauchen oder wie es eben in der Formel 1 lang geht. Aber Minzlaff gleichzeitig, jetzt neu eben in der Rolle bei Red Bull, der wird auch gleichzeitig zeigen wollen, dass er der neue Boss ist. Und dass es da dann krachen könnte, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Und wie Ralf schon sagte, am Ende würde es dann Helmut Marko sein, der seinen Hut nehmen müsste oder vielleicht sogar freiwillig würde, weil ich kenne den Doktor so, dass ich einschätze, dass er sich nicht lange von jemandem irgendwas sagen lassen will. Und wenn ihm das zu kompliziert wird, zu schwierig, wenn der Einfluss von Minzlaff vielleicht zu groß wird, wenn er nicht mehr der starke Mann in einem Formel-1-Engagement von Red Bull ist, dass er dann vielleicht freiwillig einfach auch sagt: So, mir reicht es jetzt. Ich habe einen großen Erfolg mit Red Bull gehabt, habe zuletzt nochmal Max Verstappen zum Doppelweltmeister gemacht, in diesem Jahr vielleicht dann auch bald eben zum dreifachen Weltmeister. Und dass er mit diesem Erfolg im Rücken dann ja sein anderes Leben bestreitet. Er hat ja auch Hotels in Graz. Es ist also nicht so, dass wenn Helmut Marko jetzt nicht mehr bei Red Bull in der Formel 1 wäre, dass er dann nicht wüsste, was er zu tun hat. Ralf telefoniert ja auch regelmäßig schon sehr früh morgens mit ihm, wenn er dann in seinem Wald ist. Und,
sag sowas doch nicht.
Wieso nicht?
Aber ich poste das nicht, okay?
Ach, Ralf. Das war ein Insider. Naja, also das heißt, Helmut Marko weiß schon genau, was er sonst oder weiß genau, was er sonst eben auch zu tun hätte. Und wenn ihm das jetzt zu anstrengend wird, dann ja, könnte es sein, dass er der Formel 1 Adieu sagen wird, was für uns natürlich sehr, sehr schade wäre, weil mit seinen sehr klaren, ehrlichen, offenen Aussagen, mit seinen Spitzen, oft auch in Richtung Mercedes, ist er natürlich gerade auch für uns Journalisten, aber eben auch fürs Fernsehen ja eigentlich Gold wert, weil er immer wieder Geschichten auch liefert. Aber gut, am Ende muss er die Entscheidung treffen und dass bei Red Bull seit dem Tod von Mateschitz auch Änderungen ja, vonstatten gehen, das ist ja auch ganz logisch, ganz natürlich. Und ja, das wird wahrscheinlich dann auch sich irgendwie aufs Formel-1-Team ausstrahlen.
Ja, ich will noch mal was ergänzen. Es gibt jetzt noch mehrere Aspekte, die ich bei dem ganzen kleinen Zwist, sage ich mal, weiter beobachte, weil das ist ja nur die Oberfläche, die wir da sehen. Da könnte ein ganzer Vulkan brodeln und irgendwann mal ausbrechen. Wie verhält sich zum Beispiel Christian Horner? Eigentlich ist Marco sein Mentor, der ihn geholt hat damals. Aber wenn er jetzt merkt, dass Marco sich mit Minzlaff anlehnt, geht er hin und nähert sich Minzlaff an, um den Marco loszuwerden. Das will ich jetzt beobachten. Max Verstappen ist ein Riesenproblem, könnte ein Riesenproblem für Red Bull werden. Wenn man nämlich das mal genau beleuchtet, warum er auf Perez sauer ist, er könnte ja sagen, ach, mir ist doch Monaco egal. Nein, der hat einen gewissen Charakter, der hat gewisse Gene und die Gene haben ein bisschen was mit ganz subjektivem Gerechtigkeitsgefühl zu tun. Man könnte auch, wenn man das erweitert, sagen, er hat auch so was Loyales an sich. Und Helmut Marko ist für ihn ganz, ganz wichtig. Der hat ihm die Chance damals gegeben, mit 17 schon mit 16 ein Auto zu testen, mit 17 schon Formel 1 zu fahren, das vergisst er nicht. Der vergisst das, so wenig wie er Perez vergisst, was der gemacht hat, vergisst er auch nicht positiv, was Marco gemacht hat. Und wenn er jetzt merkt, dass der Marco da Probleme kriegt mit der neuen, ich sag mal, Führung von Red Bull, weiß ich nicht, wie er sich verhält. Der ist selbstbewusst genug und auch locker genug zu sagen, dann höre ich halt auf. Das mache ich nicht mit oder ich orientiere mich anders. Wie gesagt, das werde ich jetzt alles beobachten. Die Gefahr ist auch da.
Ja, dann hoffen wir auf mehr Harmonie dann bei uns dreien zum großen Preis von Australien. Sehen uns dann zum XXL-Talk zur Vorschau wieder. Dann vielleicht auch mal wieder mit einem Gast. Bleibt gespannt. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Bis dahin. Ciao.
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 Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.